Thema heute: eine apostolische Gemeinde. Und keine Ahnung, was ihr bei diesem Titel so für Vorstellungen habt. Jemand von der Jugend hat gesehen, keine Ahnung, was dieser Titel bedeuten soll. Ich hoffe, das bedeutet Spannung und nicht irgendwie ablöschen. Andere, die sich vielleicht mit diesen fünf Ämtern, Apostel, Prophet, Evangelist, Lehrer und Hirte schon ein bisschen befasst, die denken, ja, genau, endlich ein bisschen mehr Apostolisches und Prophetisches, der läuft ein bisschen mehr. Ich komme auf das Thema zu reden. Wir haben gehört von Katrin Müller, dass sie Leute aufnehmen lassen heute. Und frage jetzt, lasst ihr euch aufnehmen in Pfimitun, in eine Pfingstgemeinde oder in eine apostolische Gemeinde? Ich meine, in beides. Und wir wollen einfach heute, es ist übrigens Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag, wo man den Verstorbenen gedenkt, wir wollen heute, und das passt sehr gut zu dem, innehalten und einfach noch vergewissern, was ist biblische, gesunde, eben apostolische Gemeinde, was meint das eigentlich? Und es ist auch so ein bisschen ein Eigencheck, auch für uns selber als Einzelne, aber auch für uns als lokale Gemeinde. Es ist sicher ein bisschen lehrmässige Predigt, darum möchte ich auf das Predigtblatt hinweisen, oder vielleicht macht ihr noch Notizen. Ich habe das jahrelang gemacht für mich, während der Predigt. Aber eben, das Predigtblatt ist auf Podcast auch abrufbar. Ich möchte kurz etwas sagen zu dem Begriff Apostel, apostolisch, kommt von Apostolos. Und das heisst einfach der Gesandt oder der Ausgesandt oder der Bote. Und zwar, der Bote hat auch gewisse Autorität. Jesus hat einmal zu den Jüngern gesagt, wer euch hört, der hört mich. Und wer mich hört, hört der Vater. Also da merken wir, da ist Autorität drin. Und das meint eigentlich das Wort apostolisch oder Apostolos eben, aus dem Griechischen. Wir gehen in einen Text aus dem Epheserbrief. Das ist ein bisschen der Grundtext von dieser Predigt. Epheser 2, ab Vers 18. Denn durch ihn, das ist Jesus gemeint, haben wir beide, Juden und Nichtjuden also, durch einen Geist den Zugang oder den freien Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid mit aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ich möchte jetzt vier Kriterien von einer apostolischen Gemeinde erläutern. Und das Erste ist eben gerade das Zentrum. Das Zentrum der apostolischen Gemeinde ist Christus. Ich komme zurück zu dieser Situation, wo der Epheserbrief ist geschrieben wurde. Notabene ist Paulus im Gefängnis. Das ist noch ein bisschen mehr, als wenn man in die Isolation muss oder in die Quarantäne, was wahrscheinlich ein paar von euch jetzt schon erlebt haben. Er ist im Gefängnis und er schwärmt in den höchsten Tönen über das Wunder Gemeinde. Der Epheserbrief ist ja so ein bisschen der Gemeindeerläuterungsbrief von Paulus. Manchmal, das spürt man an diesen ellenlängen Sätzen, also in der deutschen Sprache sind die Sätze verkürzt, ich habe mal gelesen, es gibt Passagen im Epheserbrief, das sind 13 Verse, auch im griechischen Satz. Also ich glaube, Paulus ist dermassen, auch als er dann im Gefängnis war, bewegt war über das Wunder gemeint, das plötzlich ist auftaucht. Und er hat es manchmal fast nicht in Worte fassen. Und hier, an dieser Schlüsselstelle, seht ihr, ihr beide Partien, Nichtjuden und Juden, bis dahin kein Verständnis füreinander, vor allem auch kein Verständnis für die Ethik, für die verschiedene Ethik, für die Herkunft. Ihr habt beide Zugang zum Vater im Himmel und sogar im gleichen Geist. Und was Paulus da meint, schreibt er gerade vorher, ich habe noch das so als Text hier, 16, 17, dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib, Körper der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Oder im 14 ist die Trennwand ist weg. 17. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, also nicht Juden, Römer, Griechen. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Also die Juden, Gottes Volk, wie wir so sagen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Entscheidende, das, was kein Mensch selber fertigbringt, aber viele Menschen mit der Zeit zu Fragen kommen dazu, ein Bedürfnis wird, nämlich Frieden zu bekommen mit dem Vater im Himmel, Frieden mit Gott, durch Jesu Kreuzestod. Das ist das, was Paulus hier beschreibt. Und schaut, das ist und bleibt etwas Übernatürliches. Ich kann mich nicht selber daraus rausziehen. In der Lage, wo der natürliche Mensch ist, wo eben ein Graben entstanden ist zu Gott. Das muss außerhalb die Rettung, die Hilfe für mich, wie da beschrieben ist, ob jetzt für Nicht-Juden oder Juden, das muss von außerhalb von uns kommen. Wir werden jetzt gerade Advent feiern. Eine Woche ist der erste Advent. Und überlegen wir, da sehen wir genau das. Da ist von außen jemand gekommen. Gottes Sohn ist von außen gekommen. Und der Samen von Jesus war ja nicht vom Josef gewesen. Also der Vater war nicht ein lieblicher Vater gewesen, sondern der Heilige Geist, das Wundersame an der Jungfrauengeburt. Das deutet das an. Von außen hätte die Hilfe müssen kommen, die Retterhilfe. Und dann nachher, Jesus hat er gelebt hier, und nachher durch Passion ist nun mal etwas geschehen, wo wir eben von aussehen müssen haben, der Kreuzestod, das Opfer von ihm. 2. Korinther 5, 21 finde ich, ging um mich so markant. Gott hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, dass wir die Gerechtigkeit werden, die man lenkt vor Gott. Und gell, ich weiß nicht, in welcher Situation dass du selber bist. Vielleicht bist du schon in höherem Alter oder vielleicht ist durch anders ist plötzlich die ganze Frage von was ist mit dem Tod, was ist nach dem Tod, näher gekommen. Da, in dieser Passage unter anderem, beschreibt Paulus genau den Weg, wie es eben nachher weitergehen kann, wo die Rettung steckt. Also das, was Paulus beschreibt, die Rettung und der Start, das ist eben der Ursprung der Gemeinde. Und weil der Ursprung von aussen ist gekommen, ausserhalb von den Menschen, ist Gemeinde unkaputtbar. Kürzlich habe ich ein Buch gekauft, das heisst, Gott ist unkaputtbar. Gemeinde ist aber auch unkaputtbar. Jesus hat das schon gesehen in Matthäus 16. Die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Und wenn er euch heute zu der Lokalgemeinde bewusst aufnehmen, die Gemeinde Jesu, die ist unkaputtbar. Ihr neuen Mitglieder, die da hier sitzen. Der Professor Stefan Schweier, ein ganz, ganz ausgezeichneter Theologe, ist ein ursprünglicher FEG-Mann. Er hat einmal gesagt, wenn ich mir all das in Erinnerung rufe, was Menschen mir über die Kirche gesagt und geklagt haben, so erscheint es mir nahezu als ein Wunder, dass sie bis heute Bestand hat. Und ein bisschen später schreibt er die Antwort, warum das eben Bestand hat, weil Kirche nicht aus menschlicher Kraft lebt, sondern aus der Kraft Gottes kann sie nicht durch menschliche Fehler zerstört werden. Halleluja. Und da möchte ich jetzt einen Zwischengedanken, und ich meine, das ist ein ganz brandaktueller Zwischengedanke, einbauen. Stellen wir uns nun mal vor, da in Ephesus, eine grosse Stadt, eine Weltstadt damals, und eine grosse Gemeinde. Und jetzt sind da Juden zum lebendigen Glauben gekommen, sie haben ihr Herz Jesus übergeben, das ist ja die Voraussetzung für Bekehrung und Wiedergeburt. Und es hat ja nicht Juden, andere Ethnien, zu dem Jesus gefunden. Und jetzt sind die angefangen, zusammen Gottesdienst zu feiern. Sie haben nebeneinander gesessen, haben nebeneinander angebetet, wahrscheinlich, nebeneinander Bibelwort gehört als Testament. Frage. Sind die in allen Themen, Glaubensthemen, Fragen gleicher Meinung gewesen? Ja, denkst du, stell dir noch mal vor, wie die ganz anders prägt, wie die über die Essensvorschriften verschiedene nachdenken, über das Schächten, über das Gottesbild, über die Tora geprägt, sie hat ganz ein anderes Gottesbild sicher gehabt. Wie sie sich denkt über die ganze Kaiserfrage, die beiden, oder? Sie waren ja unter römischem Kaiser. Also, die haben ganz sicher sehr verschiedene Vorstellungen gehabt, auf verschiedenen Weisen. Aber sie waren eins gewesen. In was? In dem neuen Kyrios. In dem neuen Herr und in dem neuen König. Und dem Paulus macht im Epheser 4, Verse 4 bis 6 auch nochmal deutlich, wo die Einheit ist gelegen, die neue Einheit für die Juden und Nicht-Juden. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Dort hatte sie Einheit. Und jetzt transferiere ich es auf die jetzige Zeit und auf unsere Herausforderung. Wenn wir Christen Einheit suchen in gleichen Ansichten, in gleichen Meinungen, Einheit in der Corona-Frage, Einheit in der Maskenfrage oder in der Regierungsgläubigkeit, dann haben wir eine ganz dünne Einheit. Und dann haben wir die falsche Einheit. Liebe, ganz ehrlich, es ist mir ein Riesenanliegen, es ist mir manchmal eine Not, dass wir Gottes Volk nicht mitmachen bei diesem gehässigen Polarisieren, jetzt so rund um all die Massnahmen und all die Corona-Fragen. Tun wir doch einander nicht schon fast das Heil absprechen, weil wir verschiedene Positionen, verschiedene Sichten, vielleicht auch aufgrund von verschiedenen Erfahrungen vertreten. Wenn wir den Sieger an Endzeitur nicht haargenau auf dem gleichen Minute Platz sehen, das ist nicht das, was uns eint. Unsere Einheit ist Christus. Und liebe Gemeinde, liebe Pfimitun, wir wollen dort nicht mit polemisieren und nicht mitfuttern. Wir wollen für die Regierung beten. Wir wollen wachsam sein, selbstverständlich. Aber wir wollen da nicht ins gleiche Horn blasen. Und ich bitte es für die ganze Christenheit. Wir haben eine andere Aufgabe vor der Bibel her. Die Einheit in Christus, die soll unter allen Umständen bewahrt werden. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt von dem Apostolischen. Da soll eben auch, oder hat auch etwas soll bewahrt werden. Das Fundament vor apostolischer Gemeinde meint die Überlieferung durch die 12 Augenzeugen oder durch die 12 Apostel. Nochmal Vers 20. Paulus sagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Aufgrund von was, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wir Informationen, verlässliche Informationen über das Leben von Jesus. Hat da jemand mal geträumt und dann etwas aufschreiben? Weit gefehlt, oder? Wir haben verlässliche Infos, weil da Augenzeugen, mindestens zwölf Augenzeugen, 3 Jahre hautnah mit dem Jesus gelebt. Die sogenannten 12 Apostel. Und Judas hat ja nach seinem Suizid müssen ersetzt werden. Und dann hat man da Josef oder Matthias aufgestellt. Und was sind Kriterien gewesen, für auch zu dem 12er Apostelkreis zu gehören? Wir lesen es in der Apostelgeschichte 22. Die Männer haben auch Augenzeugen sein vor der Taufe von Johannes am Jesus bis zur Himmelfahrt Jesu. Und Matthias ist ja gewählt worden. Das heisst, die 12 haben gewacht, dass die rechte Botschaft, der recht Start für die Gemeinde weitergeht. Weil da haben sie ging auch mit gefährlichen und unguten Irrlehren eingeschlichen. Zum Beispiel etwa 90 nach Christus, wo sie geheissen, Jesus ist nicht mit Sicherheit der Messias, der Christus, der Gesalbt. Oder Jesus ist nicht mit jeder Sicherheit Gottes Sohn. Und zum Glück hat da einer von diesen 12 noch gelebt, nämlich Johannes, der ist sehr alt geworden. Der Lieblingsjünger. Und er hat im 1. Johannes, wegen dieser Irrlehre, im Kapitel 2, Vers 22 geschrieben. Jetzt müsst ihr gut hören. Wie viele Antichrist das schon gegeben hat. Und das ist schon richtig so. Es hat schon mehrere gegeben. Das ist der Antichrist, wer den Sohn und den Vater leugnet. Das sind die Irrlehre. Das sind Gegenchristen. Verstehen wir? Der erste Apostelkreis, die 12, das sind Bewahrer und Bewacher gewesen von diesem Glaubensfundament. Garanten für die rechte Jesus-Tradition. Sie sind ja die sie gerufen worden, wenn in Samaria oder in Antiochia Heiden sind zum Glauben gekommen, dann hat Petrus dort hermüssen, hat sie beobachten, ist das der richtige Heilige Geist? Ist das okay so? Der Apostelkreis, apostolische Gemeinde. Und die 12 haben in dem Sinn eine einmalige Stellung gehabt. Die sind nicht wiederholbar gewesen, ihre Autorität. Wir lesen in Apostelgeschichte 2,42, dann eben auch bezeichnend, sie waren täglich oder regelmäßig in der Lehre der Apostel. Wir können ja sagen, in der Lehre der 12 Apostel. Nebst Brotbrechen, Gemeinschaft und Gebet. Das ist überliefert worden und ist ganz wichtig, das genau zu behalten. Die waren also massgebend, normativ für die Lehre und Leben der Kirche. Und die zwölf Apostel, wo eben das apostolisch auf sie zurückgeht, die waren ja höher als der grosse Apostel Paulus. Paulus sagt das einmal selber. Er sagt, ich bin eine unzeitige Geburt nebst diesen 12 Apostel im 1. Korinther 15. Also, Bedeutung von diesem Vers 20, und ich meinte, das ist die erste Bedeutung, ich sage dann noch eine zweite sagen, die Hauptbedeutung ist, aufgebaut auf der Grundlage von Aposteln und Propheten, der Glaube vor Kirche muss auf der Lehre von diesen 12 Aposteln stehen. Sonst ist etwas schief. Von diesen Augenzeugen Jesu. Wir kommen zum dritten Kriterium der apostolischen Gemeinde. Das Fundament von neuen apostolischen Gemeinden legen Apostel und Propheten. In diesem 20. Vers, wo wir jetzt gerade länger darüber hatten, das Fundament haben die Apostel und Propheten bildet, klingt eben noch etwas anderes an. Die 12 Apostel, wie ich gesagt habe, die waren einmalig von ihrer Autorität her. Eine einmalige Schar. Aber es hat auch später Apostel gegeben. Sie wären ja so bezeichnet in der Bibel. Apostel und Propheten. Und jetzt eben mehr Betonung von dem, was sie gemacht haben, von ihrer Salbung und Gabe. Wir reden dann mehr von Dienstträgern. Und da hilft uns auch eine andere Epheserstelle, nämlich Epheser 4,11. Vielen sehr bekannt. Und er selbst, das ist Jesus gemeint, der Auferstandene, gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Und Paulus verdeutlicht hier, und übrigens auch im 1. Korinther 12, 28, dass es für eine dynamische, lebende, gesunde Gemeinde, für einen gesunden Gemeindeaufbau, mindestens die 5 Hauptfunktionsträger braucht, die da aufgezählt werden. Eben, die Apostelfunktion, ich komme dann noch darauf zurück, was das bedeutet. Prophetenfunktion, Evangelistenfunktion, Hirtenfunktion und Lehrerfunktion. Und ich glaube, dass die beiden Apostel und Propheten, die waren wirklich lang gar nicht mehr auf dem Tapet gewesen. Es hat auch viel Missbrauch gegeben, mit Propheten manchmal, oder man hat irgendwie ganz schnell jemanden als Apostel benamset und dann ist das Teil hochmütig vorgekommen. Auf jeden Fall, es war ein bisschen ein Geschlägel über Jahrhunderte, so dass viele Kirchen in das auf die Seite da haben. Und man hat vor allem einfach vom Hirten und Lehrer, vom Evangelist geredet und gelebt und diese zwei waren gar nicht auf dem Tapet gewesen. Und Gott hat, glaube ich, in den letzten 30 Jahren ganz bewusst die beiden Dienste um mich viel sichtbarer gemacht. Ich habe wirklich eine umfangreiche Abschlussarbeit am theologischen Seminar über die 5 Dienste gemacht und habe mich intensiv mit dem befasst. Weil meine Frage war damals, ist das jetzt eine neue Mode mit diesen 5 Diensten oder ist das etwas ganz tief in der Bibel verankert? Und ich meinte, das Letzte ist richtig. Wir haben jetzt hier nicht Zeit, die 5 Ämter genau auszuführen, aber grob von Gottes Wort her kann man sagen, die Apostel und Propheten am meisten die Apostel, das sind so die Lostretter, das sind Gründer, das sind Durchbrecher, das sind die, die das Grobe sehen und sagen, da muss jetzt etwas ändern. Das sind die, die die grossen Linien sehen. Die Energiegeber, könnte man vielleicht auch sagen. Die Vorhaut vielfach. Und der Dennis Silke in dem Buch hier, Kultur der Ehre, er beschreibt, dass der Apostel- und Prophetendienst im Vergleich zu den anderen drei Diensten so. Er sieht, die beiden Dienste, Apostel und Prophet, die sind Himmel- oder Gott-orientiert am stärksten. Und sie bringen den Fluss oder eben das Wasser, das soll die Stausee sein links, oder? Und nachher die Druckleitung, Achi, zu den Turbinen. Und oben Apostel und Propheten, die bringen dann das Wasser, Achi, an Boden zu den Evangelisten und Hirten und Lehrern und antrieben von der Kraft von Gott bewirkt das, dass Menschen zum Glauben kommen, im Glauben wachsen und gefestigt werden. Ich glaube, das ist gar nicht ein schlechtes Bild, so ganz grob von diesen beiden Diensten, Apostel und Prophet. Ich möchte noch eine zweite Passage kurz erläutern, wo Dennis Silk auch ein bisschen auf eine humorvolle, aber eigentlich passende Art die fünf Dienste beschreibt. Und zwar, angenommen, es passiert ein Verkehrsunfall und die fünf Dienste kommen jetzt alle zu diesem Unfall. Und jetzt, was machen sie? Der Hirt springt als Erster aus dem Auto. Er klettert herum, peilt die Lage und beginnt gezielt mit Erste-Hilfemaßnahmen und an Verletzten. Er sammelt Decken, Jacken, Wasser und alles Mögliche und so weiter. Also er ist für die Sicherheit der Anwesenden besorgt. Jetzt kommt der Lehrer. Er analysiert die Lage, um die Ursache für den Unfall zu ergründen. Und nachher ein Fazit. Und nachher sein Fazit ist, dass Autofahrer im ganzen Land mehr Schulungen brauchen. Ist ja klar, der Lehrer, oder? Dann kommt der Evangelist am Ort des Geschehens. Er fragt jeden, der dank des Pastors schon in Sicherheit gebracht wurde, wenn du heute an deinen Verletzungen sterben müsstest, wüsstest du, wohin du gehst? In den Himmel oder in die Hölle? Klar, der Evangelist. Jetzt kommt der Prophet. Und der hat schon letzte Nacht, wo der Unfall träumt, natürlich. Und da in seinem Traum alle den Unfall überlebt hatten, widersteht er dem Geist des Todes und spricht voller Glauben und Salbung aus, dass alle leben und niemand sterben wird. Das ist der Prophet. Und jetzt der Apostel. Er betet für die Verletzten. Er lädt das übernatürliche Wirken des Heiligen Gottes an den Unfallort ein. Und der Glaubenspegel bei den Menschen beginnt zu steigen. Er demonstriert allen Anwesenden, dass das Reich Gottes ganz nah ist und so weiter. Wie gesagt, ein bisschen karikiert, aber das ist die Funktion und die Sicht von diesen Hauptträger. Das glaube ich gut dargelegt. Betreffend von diesen fünf Diensten hat es schon viel Murks und auch viel unnötige Kämpfe gegeben. Ich habe es schon gesehen. Und das war schon ein Grund, warum man es lange ein bisschen auf Distanz gehalten hat. Und ich glaube, wichtiger als wer jetzt da wie benamset ist oder etikettiert ist, gibt es wirklich Apostel heute noch und so weiter. Wichtig ist, dass Funktionen gemacht werden, dass die Dienste gemacht werden, als dass jetzt die genau den richtigen Namen haben. Und wichtig ist auch, dass man als Lokalgemeinde von all diesen fünf Diensten eben die Wirkung kann erleben. Und die Dienste, oder die Epheser-Gemeinde, wo das Paulus schreibt, das war sehr eine grosse Gemeinde gewesen. Und die Dienste, die fünf Dienstträger, die müssen nicht alle in jeder Lokalgemeinde vorhanden sein. Das ist auch eine Vernetzung hilfreich, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen. Man ist vernetzt miteinander, wir laden einander ein. Paulus, der Apostel, war einmal in der Gemeinde und dann auch in der Gemeinde. Propheten waren dort und dort. Und so soll es auch noch heute gehen. Ich bin stark ein Hirte und ein Lehrer. Und von den anderen Sachen habe ich ein Stück. Und wir schauen auch gegen mich. Also wir sind schon im Team natürlich auch ergänzend, aber wir schauen auch, ging um mich, dass wir apostolische oder prophetische Leute hier haben, wo wirken. Ich selber, ich spüre aber sofort, wenn eine apostolische oder eine prophetische Person hier vorne redet. Das rüttelt einfach mehr im Gebälk. Aber nur Rüttler oder zu viel Rüttler ist eben auch nicht gut. Da braucht es eine Ausgewogenheit für den Gemeindebau, wie wir es eben gehört haben, im Epheser 4,12. Aber nochmal, Apostel und Propheten sind ja heute ganz wichtig. Denken wir an unseren Mitgründer, Wigglesworth. Der war wirklich ein europäisch damals bekannter Apostel, der auch die Thunergemeinde hier hat mitgegründet. Noch etwas Wichtiges, wo für mich auch die Seriosität vom apostolischen und prophetischen Dienst sehr stark betrifft. Der Paulus ist kein freifliegender, selbsternannter Apostel gewesen. Die drei Säulen da, der Petrus, der Johannes und der Jakobus, also die drei Säulen von Apostel, die haben dem Paulus in Jerusalem die Hand gereicht. Das heißt, im Galater 2,9 beschreibt er das so: Das ist das Zeichen gewesen, ich gehöre euch die Gemeinschaft. Sie anerkennen mich als Apostel für die Nationen. Und etwas Zweites: Paulus war eben nicht freifliegend gewesen. Er hat, vielleicht hat er das, die geübten Bibelleser schon gemerkt, er hat zwischen seinen Reisen ging bei seiner Heimatgemeinde Halt gemacht. Und was war seine Heimatgemeinde gewesen? Antiochia. Dort ist er ja mit dem Barnabas zusammen ausgesendet worden. Und ging nach den ersten drei Reisen, die vierte ist er ja zu Rom geblieben, ist er in Antiochia angekommen und hat Rechenschaft abgelegt über das, was er macht, was sie machen. Mit anderen Worten, oder was ich sagen möchte, ist das. Apostolische und prophetische Leute, die einfach irgendwo so unvernetzt, ohne Lokal- und Heimatgemeinde umschwirren, ohne Rechenschaft gegenüber, ohne Korrektiv, das ist nicht bibelgemäss. Und ich muss sagen, ich lasse da niemanden so ein. Weil auch wenn da mag jemand nur bekannt sein, meine frühe Frage ist halt, was ist die Lokalgemeinde? Weil das ist gesund und das ist biblisch. Gut, wir kommen zum letzten Punkt von apostolischer Gemeinde. Und wir kommen auf den Eckstein, auf Jesus zurück. Und ich habe den Titel mit einem Zitat von Gary Keller verbunden, respektive er hat gesagt, eine apostolische Gemeinde ist das, was Jesus an Charakter in eine Gemeinde hineinlegt. Ich bin auch ein bisschen wegen Gary Keller auf das oder das Thema hat mich auch gerade wegen ihm ganz stark angesprochen. Er hat in dem Vaterbuch, das jetzige Cover ist ein bisschen moderner, hat er das auch beschrieben. Und Gary Keller, einige werden ihn kennen, er ist jetzt 89-jährig, aber er ist ein Apostel in der Schweiz, in meinen Augen. Er hat natürlich auch andere, ich will jetzt nicht weitere Namen nennen, aber er ist ganz sicher ein Apostel, hat Schleife aufgebaut, war Pfarrer vorher, hat ganz viele andere apostolisch Dienende zugerüstet in unserem Land. Und ich möchte jetzt noch ein paar Punkte zu dem Jesus-Charakter, der in einer apostolischen Gemeinde, in einer gesunden Gemeinde unbedingt auftauchen müssen, angucken. Gerechtfertigen durch das Blut. Apostolische Gemeinden, in denen muss spürbar sein, da treffen sich Sünder, die gerettet sind. Da sind die Sünder willkommen. Ich tue etwas aus dem Buch von Gary Keller dazu los. Vorlesen. Wir haben viele christliche Gemeinden, die keine Gemeinden von Sündern mehr sind, sondern Gemeinden von Menschen, die es geschafft haben, die über dem Berg sind und die Mittelklasse-Gemeinden werden, wo sich die Sünder nicht mehr ganz so wohl fühlen. Es ist immer wieder ein Check für das Wasserzeichen einer apostolischen Gemeinde, wenn ein Sünder hereinkommt und sich wohlfühlen kann mit allem Mist, den er hier mitbringt. Wir hatten in den letzten Monaten ein paar Leute, die schon in der Gemeinde waren vor Jahren und dann durch verschiedene Umwege und verschiedene Lebensphasen um mich hier zurückgefunden. Und ich habe die Alba gefragt, wie bist du empfangen worden? Und es hat mich so gefreut. Jedes Mal haben die Leute gesagt, ich habe mich wirklich willkommen gefühlt. Und das ist genau das, was der Charakter Jesu ist und was so wichtig ist und an dem müssen wir festhalten. Denn apostolisch gemeint hat es mehr an Liebe. Paulus hat gesagt, Geistesgaben, wunderbar, aber ich zeige noch einen Weg, der über das rausgeht, und das ist Liebe. Bitte nicht verwechseln mit seelischer Liebe, sondern mit der Agape-Liebe, die eben nicht in uns steckt. Und ich habe gerade gestern mit jemandem geredet und wir sind draufgekommen, gesehen, manchmal sind wir am Hagen und merken wir, jetzt bin ich so enttäuscht oder so, ja so andere Erwartungen gehabt. Und dann kommt eben die Agape-Liebe zum Zug. Wenn ich es nicht mit, irgendwie mit Motiv etwas mache, sondern einfach, weil ich mit Gottes Liebe gefüllt bin. Mehr Liebe in der Gemeinde ist auch nicht zu verwechseln mit in der Gemeinde. Da muss man mir dienen, da ist hoffentlich ein Vollservice, dass die Liebe ausgedrückt wird, dass ich da alles habe. Das wäre auch falsche Vorstellung, dass einfach in der Gemeinde aller Bedürfnisse befriedigt werden, dass das der Ausdruck ist von Liebe. Kleinkind, die muss man wickeln und schöppeln. Aber wenn man wächst, und wir wollen doch alle wachsen, dann will man selber Bibel lehren lesen, wie wir selber dort Disziplin haben, wie wir selber lehren, um mal das Herz auszuschütten im Gebet vor Gott. Dann ein weiterer Charakterzug. Familie, Schutz. Daran denken, wir sind nicht Freunde in erster Linie. Wir müssen nicht den Anspruch haben, wir werden dann Freunde, aber wir sind Geschwister. Einmal sind ja da Mutter und Geschwister von Jesus in der Nähe von Jüngerschar gestanden. Und dann hat die Jünger gesagt, hey, tu doch schnell unterbrechen, Jesus. Die Mutter und deine Brüder sind da, immerhin. Und was hat Jesus gesagt? Nachher zu lesen, Matthäus 12. Wer sind meine Brüder und meine Mutter? Die den Willen von meinem Vater tun. Das ist letztlich Familie. Dann ein weiterer Charakter. Punkt Zerbrochenheit und Schwachheit. Das geht doch ein in das hinein, gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Echt sein, transparent sein, zu den eigenen Schwächen können stehen und nicht Angst haben, wenn sie das und das wüssten, dann wäre ich die alle gerade hindurch. Aber das heisst nicht, dass die Gemeinde schwächlich oder minderwertig sein soll. Gary Keller schreibt dazu, Power-Gemeinden haben wir genug gehabt. Wir brauchen heute Gemeinden mit dem grauen Mantel der Demut. Demut, Sanftmut. Selber ging um meinen Weg suchen. Selber Tonmacht zugestehen, Zerbrechlichkeit zugestehen. Das ist Jesu Wesen. Das ist echte Jesus. Denn priesterlich reinigend. Zum Beispiel, dass Gemeinden, wo es gut läuft, wo Frieden haben, wo dynamisch sind, nicht lächeln oder lästern über schwächelnde Gemeinden, sondern beten. Oder allgemein, wenn wir etwas, eine schwierige Nachricht vernehmen, dass wir beten und nicht lästern. Nochmal, Gary Keller dazu. Wenn wir eine apostolische Gemeinde sind, also eine gesunde biblische Gemeinde, so sind wir eine riesige Leber aller Pflegenden. Und der Doktor hat aufgepasst. Indem wir das, was an Giftstoffen im Leib Jesu ist, an Negativem, an Gerüchten und Gesprächen übereinander, an Leid und so weiter, immer wieder entgiften und als Priester vor Gott bringen. Denkwürdige, glaube ich, ein gutes Bild. Und schließlich mehr erleiden. Eine apostolisch ergründete Gemeinde weiss, dass auch Leiden und Ausharren kann dazugehören. Müssen leiden ist nicht dämonisch, ist nicht per se, ich bin aber nicht im Willen Gottes. Dann muss man nur den Petrusbrief oder die Offenbarung lesen. Paulus hat verschiedene so darüber geschrieben und in Philipper 3,10 schreibt er, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und da jubeln wir, oder? Und nachher hängt er noch an und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen. Ich glaube, wir sollen das Leiden nicht suchen. Das ist dummes Zeug. Wir sollen das Käse dieser Art nicht suchen. Aber ich glaube, geistige Vollmacht und Gemeinschaft mit dem Leiden Jesu, das gehört zusammen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gemeinde hier, merken wir, wie gerade aufgrund von diesen Charakterpunkten, was in einer Gemeinde soll sein, so viel an Antwort und Trost ist, auch für die jetzige Zeit, wo so viel Unsicherheit ist. und wo wir vielleicht auch von Mitmenschen so viel Unsicherheit kennen. Christus hat sich eben mit uns über die Vergänglichkeit, über das Irdische, über die Endlichkeit aus verbunden. Christen leben im Zweitletzten, nicht im Letzten. Und das entspannt. Egal, was mag kommen. Und ich glaube, da durch das Darlegen der apostolischen Gemeinde ist das nochmal deutlich geworden. Ich fasse zusammen, das Zentrum der apostolischen Gemeinde ist Jesus, der Eckstein, sein Tod und Auferstehung. Das zweite haben wir gesehen, das Fundament der apostolischen Gemeinde ist, dass da 12 Apostel die Grundbotschaft haben bewahrt. Das dritte, das Fundament von neuen apostolischen Gemeinden legen Apostel und Propheten. Und das vierte, eine apostolische Gemeinde soll der Charakter, das Wesen von Jesus Christus widerspiegeln. Und ich kann mir vorstellen, dass der letzte Punkt, er hat sich noch eingeblendet, Jesu Charakter in der Gemeinde. Das war auch ein der praktische Punkt gewesen. Dass dieser Punkt vielleicht am meisten hat angesprochen. Und wir wollen einen kurzen Moment still sein. Und vielleicht spürst du, das ist mein Thema. Dort, das war mir nicht bewusst gewesen, oder da bin ich bis dahin nicht so bereit gewesen, Schritte zu machen. Biblische Schritte zu machen. Wir wollen einen Moment still sein. Und ich tue das abschließen mit Gebet. Jesus Christus, wir spüren die Gründlichkeit und die Kraft von diesem gesegneten Gemeindebild. Und du bist der Grund. Dein Wesen ist Grundlage. Schenke uns ging um mich ein Ja. Wenn wir dir schon nachfolgen, ein ganzes Ja zu diesen Charakterzügen, zu dieser Beschreibung. Und Vater, Leute, die noch nicht den Schritt gemacht haben zu dir und noch heute viel aufgegangen ist, die bringen den nächsten Schritt weiter. Die bringen weiter an Sicherheit und an Herzensüberzeugung. Dass sie bald einmal das Leben am Vater auch dürfen finden und geniessen und erfahren. Amen.